WDR3 Podcast. Forum.
Ich begrüße Sie im und zum WDR3 Forum von der Leipziger Buchmesse. Dichtung digital, überschreiben und lesen im Netz. Wir wollen jetzt in unserer Diskussion noch einmal mit unserer schönen neuen E-Book-Welt uns beschäftigen, denn dieses Gespräch, unsere Diskussion heute bildet den Abschluss des kleinen Sendeschwerpunkts auf WDR3, in dem es um Literatur im digitalen Zeitalter ging. Also Lesen und Schreiben im digitalen Zeitalter, was bedeutet das heute und wohin wird es gehen? Ich bin Manuela Reichert und mit mir sitzen hier im Hörbuchforum auf der Leipziger Buchmesse die Autorin Elke Heinemann. Sie hat in der letzten Zeit grundlegend recherchiert in der digitalen Lese- und Verlagswelt. Ihr Feature Bye Bye Book war sozusagen das Kernstück dieser WDR-Reihe Schöne neue E-Book-Welt. Elke Heinemann, Beginn Ihrer Recherche war sozusagen ein Platzproblem. Sie hatten einfach zu viele Bücher in Ihren Regalen?
Ich hatte mir einen kleinen E-Book-Reader gekauft, hatte festgestellt, dass ich erstaunlich gut damit klarkam und dass sich dann doch in meinem Buchbestand einiges befand, das neben, über, unter der Bibliothek anfing, Stapel zu bilden. Und deswegen habe ich dann abgebaut.
Nicola Richter, Autorin und seit 2 Jahren Verlegerin, Gründerin des digitalen Verlags Mikrotext. Nicola Richter, Sie haben Bücher im Berlin Verlag und bei Fischer als Autorin veröffentlicht. Was war denn für Sie der Anlass, sozusagen den Träger zu wechseln, also vom gedruckten Buch weg zum digitalen?
Ich bin ja auch Leserin schon lange und als Leserin hat sich bei mir so, ich glaube, das war so 2006, also Mitte der Nullerjahre, war so eine Kippfigur, da habe ich gemerkt, ich lese eigentlich mehr mittlerweile auf dem Bildschirm als auf dem Papier und habe dann eine Weile lang immer geschaut, ob ich nicht für mein Smartphone aktuelle Literatur finde von zeitgenössischen Verlagen und habe da wenig gefunden. Also das war eigentlich ein Problem, das ich als Leserin hatte. Und habe dann gedacht, ach, dann mache ich das einfach selbst, weil ich sehr viele Autoren auch kenne und weiß, es liegt viel in den Schubladen und ich weiß, viele Autoren arbeiten an Texten, die vielleicht zu kurz sind, veröffentlicht zu werden im gedruckten Format. Und das war so die Grundidee von Mikrotext, zu sagen, Mikrotext ist ein Verlag für kürzere digitale Lektüren für unterwegs.
Thomas Hettche, Berliner Schriftsteller, für seinen aktuellen Roman Pfaueninsel wurde er mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet. Thomas Hettche, Sie haben 1999 eines der ersten literarischen Internetprojekte betreut, 99, Online-Anthologie 0. Was für Erwartungen hatten Sie damals, als Sie das gemacht haben?
Oh, das war eine andere Zeit, wenn man heute davon erzählt, ist ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg. Das war damals wirklich noch, man das sagen, das Internet war was anderes. Es war eben noch nicht dominiert von den großen Konzernen. Es gab kein Google, es gab nicht, sagen, die Marktmacht, sondern es gab, irgendwie sagen, es war eher noch wirklich ein Freiheitsraum. Und wir als junge Autoren dachten, prima, auf dieser Spielwiese möchten wir auch mitspielen. Was damals wirklich noch, sagen, da im Bestand, dass man erstmal online ging, was damals teuer und schwierig war und noch ungeobt. Insofern war das damals eine Aufbruchsstimmung, die dann aber sehr schnell abflaute. Die Erwartungen waren wahnsinnig groß Anfang der Nullerjahre, was aus Hyperliteratur, aus gemeinsamem Schreiben, aus der Verbindung von Text und Ton und Bild im Internet entstehen könnte. Und da war ich sehr schnell sehr frustriert von dem, was gemacht wurde und habe gemerkt, dass das, glaube ich, kein Weg für Literatur ist. Also sagen, die technischen Möglichkeiten an sich produzieren erstmal keine interessanten Inhalte.
Stefan Poromka, mein vierter Gast hier im WDR3-Forum aus Leipzig, ist Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Berliner Universität der Künste. Also wenn Thomas Hettche jetzt gerade zurückgeguckt hat, so wenn der Großvater erzählt, wenn Sie jetzt mal den Blick vorauswagen würden, gibt es in 25 Jahren noch genauso viele gedruckte Bücher auf Papier wie jetzt hier auf der Leipziger Buchmesse?
Also es gibt ja zum einen immer die Diskussion, die immer nach dem Verschwinden des Buches fragt, ob es das macht oder nicht. Ich halte das für relativ langweilig. Also wahrscheinlich wird es nicht verschwinden. Wahrscheinlich wird es immer noch da sein. Das Zweite ist, dass immer so nach großen Zeiträumen gefragt wird. Ich meine, in 20 Jahren, also 2008, ist das Smartphone eingeführt worden. Das sind jetzt 6 Jahre und es hat sozusagen wie alles umgedreht. Und wenn wir nur allein 6 Jahre draufschlagen würden und nochmal sagen würden, das Schreiben und das Lesen verändert sich in den nächsten 6 Jahren noch mal so stark, wie es sich jetzt verändert hat. Selbst dann hat es schon was Unvorstellbares. Dirk Becker, der Soziologe, hat ja vorgeschlagen, nicht mehr so in großen Zeiträumen zu denken und mit Utopien zu handeln, sondern mit dem, was er das Nächste nennt, die kleinen Schritte. Also was passiert als Nächstes? Was liegt sozusagen direkt vor uns und mit was können wir experimentieren? Das finde ich viel spannender, auch für die Literatur.
Was haben Sie denn als Letztes gelesen? Buch oder digital?
Ich habe zuletzt auf meinem Smartphone gelesen, und zwar, als ich hierher gekommen bin, weil ich dauernd lese. Man muss sich das ja klar machen. Es ist noch nie so viel geschrieben und gelesen worden wie im Moment. Wir sind in einer absoluten Schreib- und Lesekultur angekommen. Selbst die jungen Leute schreiben und lesen. Also meine Lektüren durchmischen sich so unglaublich stark. Ich habe Zeitung gelesen heute. Ich habe in Büchern geblättert, übrigens, ne, gesurft. Und ich habe ganz viel im Netz gelesen. Also,
ja. Aber man würde ja wahrscheinlich doch Thomas Hettche an der Stelle sofort sagen, klar, aber nicht Literatur. Oder was haben Sie als Letztes gelesen? Buch oder digital, Thomas Hettche?
Ich lese auch natürlich die Zeitung in der Regel nicht mehr auf Papier, sondern online. Das heißt, ich informiere mich online, aber Literatur ist ja was anderes. Das heißt, wir reden ja von zwei verschiedenen Dingen. Mhm. Natürlich haben wir eine Lesekultur, aber wir haben auch sagen eine Unterscheidung der Textgattung. Ich glaube, Gedichte und Literatur, und das merken wir jetzt, glaube ich, in diesen Debatten, und da hat Herr Bromka vollkommen recht, die Veränderungen sind so schnell, dass wir uns eigentlich alle 2-3 Jahre neu justieren müssen. Die Debatte, die wir jetzt führen zum Beispiel, über die Vernetzung der Körper, über die Überwachung NSA, über die Möglichkeiten der Körperüberwachung mit irgendwelchen, mit der Apple-Uhr zum Beispiel und sowas. Also das, was immer näher an unseren Leib kommt, an unser Innerstes kommt, das gibt nochmal der Diskussion, das Ende des Buches, eine ganz andere Wendung, die vor 3 Jahren noch nicht da war. Nämlich der Gedanke, dass das Buch, das nicht angebunden ist an ein Netz, sondern dass einfach ein Papierding ist, was für sich autonom steht, dass die Lektüre dieses autonomen Objektes uns eigentlich eine Daseinsweise ermöglicht, eine Freiheit ermöglicht, die immer kostbarer wird, je mehr die elektronischen Medien uns auf den Leib rücken, buchstäblicherweise. Und ich sehe da deshalb im Gegensatz zu vor drei, vier, fünf Jahren gar nicht mehr so schwarz fürs gedruckte Buch, wenn wir begreifen und wenn wir bewahren, diesen Freiheitscharakter der Lektüre. Literatur und das Buch, ich und das Buch, ich und der Roman sind in einer Kommunikation, die niemand überwacht, die niemand kennt, die niemand trackt. Das ist durch nichts zu überbieten.
Ich finde, dass es eigentlich ein Unding ist, dass dieser Raum des Internets, die Wirklichkeit des Internets, ein überhaupt nicht strukturierter Raum ist. Dass es da nicht sowas gibt wie die ARD. Es gibt ein einziges Projekt, das mir bekannt ist. Volker Oppmann hat das begründet, das heißt Logos, basierend momentan auf einem Förderverein in Kombination mit einer Firma, die auch Bücher verkauft. Da ist eben das Ziel, irgendwann eine Stiftung zu gründen, die das Gemeinwohl im Auge hat. Dass also solche Sachen wie Texte werden gelöscht oder der Leser wird getrackt, die sogenannten Metadaten werden verwendet für Werbezwecke, für politische Zwecke und so weiter, dass das also geschützt bleibt, dass das nicht passiert. Das ist tatsächlich ein Problem beim Lesen, beim digitalen Lesen.
Also ich glaube, man muss da auch stark unterscheiden zwischen dem Text, also der Literatur, den Texten. Ich sage immer eher Text als Literatur, weil Text sozusagen mehr umfassen kann. Und den Geräten und den Apps oder den Services, die diese Texte lesbar machen. Denn der Text an sich sammelt ja keine Informationen. Der Autor an sich sammelt keine Informationen. Der Verlag an sich erstmal auch nicht. Ich mit Mikrotext sammle keine Leserinformationen. Meine E-Books, die ich produziere, sammeln keine Leserinformationen. Derjenige, der dann diese E-Books liest auf Geräten wie Tablets oder Smartphones, der wird natürlich über Apple oder wen auch immer eventuell getrackt. Aber die Daten werden jetzt von mir als Verlag nicht ausgewertet. Die bekomme ich auch gar nicht. Insofern sage ich immer eher, die Texte sind da, die Texte sind lesbar, auch auf digitalen Medien. Und sie bilden, da zitiere ich immer Alexander Kluge, der auch über Mikrotext ein Essay veröffentlicht hat, über die Möglichkeiten von digitalem Kulturgut, der sagt, es ist so, wir müssen Entsprechungen von Oasen im Netz gründen. Das heißt, wir müssen unabhängige Haltepunkte gründen im Netz, die eben gerade vielleicht nicht getrackt werden. Und wir können uns zwar ständig beschweren und sagen, oh Gott, das Netz hat seine Freiheit verloren, die Utopie ist nicht mehr da und so weiter. Wir können aber mit künstlerischem Engagement, mit künstlerischen Ideen diese Haltepunkte im Netz noch bauen. Und ich glaube, da sind wir in so einer komischen Umbruchssituation, wo wir einerseits merken, wie riesig diese Konzerne mittlerweile sind. Die sind ja größer als die größten Staaten teilweise mittlerweile. Facebook ist eigentlich eine Art Staat ohne Pass. da tritt man bei und dann muss man diese Regeln befolgen. Gleichzeitig gibt es aber auch eben so Projekte wie Logos, die sich dagegen stellen. Und an der Stelle sind wir gefragt als Bürgerinnen und Bürger und als Leser und Leserinnen, wem folgen wir, was nutzen wir? Denn im Endeffekt zählt im Netz so die Mehrheit. Ne? Das, was genutzt wird, ist dann irgendwie da. Und ich glaube, wir können schon davon sprechen, dass ich spreche davon, dass digitales Verlegen meiner Meinung nach eine politische Handlung ist. Weil ich sträube mich sozusagen dagegen und ich versuche, Orte im Netz zu gründen, die unabhängiger sind.
Lassen Sie uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Also ich habe gerade in einem klugen Aufsatz über die Folgen der Marktherrschaft vom Branchenriesen Amazon gelesen, dass ein Viertel inzwischen aller Bundesbürger zum digitalen Buch greift. Also mehr als 22 Millionen E-Books wurden 2013 verkauft. Das war im Vergleich zum Jahr davor ein Umsatzplus von rund 60%. Das ist schon unglaublich. Also das wäre dann, was Stefan Poromka gesagt hat, die kleinen Schritte. Wenn man zurückguckt vor 3 Jahren, hat sich das noch niemand vorgestellt. Erstmal die grundsätzliche Frage, was ist eigentlich ein E-Book? Also ein Buch oder was ist es, Stefan Poromka?
Oh, da wird die Verlegerin mehr zu sagen können, weil die mit E-Books handelt oder weil da sogar E-Books draufsteht. Es ist kein geschützter Begriff. Wir können uns sozusagen Texte vorstellen, die im Buch gedruckt vorliegen, die eben 1:1 übernommen werden und dann auf elektronischen Lesegeräten oder mit bestimmten Apps auf dem Smartphone zu lesen sind. Es gibt aber auch natürlich Möglichkeiten, also den Text, den eigentlichen Text zu erweitern, zu verlinken, also Links zu legen, die ins Netz rausgehen, Links zu legen zu einzelnen anderen Dateien, Audiodateien, Filmdateien, anderen Textdateien, die direkt um den Text herumgelagert sind, das, was man dann Extended E-Books nennt. Ich glaube, die Diskussion ist mittlerweile unter den Verlegern auch so weit, aber da wirst du dann mehr zu sagen können, dass man sozusagen wie E-Book eher als so einen Hilfsbegriff mittlerweile nimmt oder für so eine Zwischenstufe. Wahrscheinlich würde man aus anderer Perspektive, das wird Herrn Hätcher wahrscheinlich wehtun, sagen, dass man eigentlich sich über Content-Marketing unterhalten müsste, weil das so sozusagen Inhalte sind, von denen man jetzt immer versucht, also wie muss ich die jetzt immer anders aufbereiten, dass sie irgendwie wie Leser erreichen.
Ja, wir hatten gerade gestern die Diskussion mit einem Autor von Mikrotext, einem syrischen Autor, der auf Facebook schreibt, der sozusagen aufgrund der politischen Situation in seinem Land angefangen hat, auf Facebook zu schreiben. Er hat keine Verlage von Abu Said. Gestern haben wir sein zweites Buch als E-Book vorgestellt. Und er sagt, in 5 Jahren werden alle nur noch digital lesen. Und er will überhaupt gar nicht gelesen werden. Er will eigentlich nur sprechen. Und da fiel mir dann auf, dass wir sozusagen, Stefan Poromka hat es gerade gesagt, wir sind in einer Zeit, in der viel gelesen und viel geschrieben wird. Aber was ist eigentlich dieses ständige Updates schreiben? Und das ist eigentlich sprechen. Es ist eigentlich ein ständiger Austausch, eine ständige Kommunikation. Und wenn wir ganz weit zurückgehen in der Literaturgeschichte, dann sind wir eigentlich bei der Mündlichkeit.
Oralen Tradition.
Und jetzt kommen wir sozusagen wieder vielleicht dahin. Wäre auch eine interessante Fragestellung.
Das finde ich jetzt eine spannende Entwicklung in der Diskussion. Ich glaube in der Tat, dass die Frage nach dem technischen System, nach dem Datenträger, sagen, irrelevant ist. Wir lesen heute auf dem Kindle. Wahrscheinlich werden wir in 3 Jahren auf irgendeinem anderen System lesen, was sich etabliert hat. Das ist vollkommen unwichtig. Aber die entscheidende Frage ist wirklich, dass es die Kulturtechnik des Lesens an sich verändert die sich. Wir reden ja immer davon, das sei eine wichtige Technik. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass das, was Sie jetzt sagen, so euphorisch schildern, die neue Oralität, dass das aber bedeutet, dass wir etwas verlieren, was, glaube ich, uns im Wesenskern seit mindestens 300 Jahren ausmacht, mit der Alphabetisierung in Europa. Nämlich die Fähigkeit, dass wir in der Lage sind, lange Texte, 300 Seiten, 500 Seiten, Krieg und Frieden, 1000 Seiten, zu lesen und uns eine fremde Welt rasch hineinzudenken. Und dass wir in der Lage sind, die Endlichkeit eines Textes, der eben 1000 Seiten hat, aber nicht 2000 Seiten, diese Endlichkeit zu rezipieren und dabei doch uns damit in Verhältnis setzen und die ganze Welt darin zu sehen. Das ist ja die Dialektik der Literatur. Ein Gedicht von 10 Zeilen kann uns für einen Augenblick die ganze Welt sein. Und es muss nicht eine unendliche Textmasse und Datenmasse haben. Und meine Befürchtung ist, dass die Oralität, von der Sie jetzt anfangen zu schwärmen, leider entschieden weniger komplex sein wird als das, was Literatur in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat. Natürlich gibt es einen Sinn darin, dass wir uns sagen, auch politisch, dass man sich vernetzt, dass man Strukturen schafft, die neben den etablierten sagen, politisch Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit herstellen. Es gibt auch Formen der sozusagen der Gruppenbildung im Netz, die natürlich anders nicht vorstellbar sind. Aber diese grundsätzliche Technik, dass Literatur uns selber spiegelt in komplexen Formen, finde ich in diesen oralen Formen, die es gibt und die sich entwickeln, nicht. nicht. Meine Befürchtung ist, dass gerade die Unendlichkeit des Netzes dieser entfernten Form entgegensteht. Und wir, wenn wir uns verlieren in diesem Ozean, genau diese Techniken der Lektüre verlernen und verlieren werden. Und das sieht man ja schon, wenn man Untersuchungen anguckt, Leseverhalten von Jugendlichen, die Fähigkeit, einem längeren Text zu folgen, all das geht zurück.
Weil die Odyssee von Homer war ja erst ein mündliches Werk, ist auch ein langer Epos jetzt. Also ich glaube, wir können das gar nicht so scharf trennen.
Vorsicht. Also ich meine, sagen das Argument, ja. Also die Odyssee ist natürlich, enthält ganz viele Techniken der Erinnerungsbildung. Literatur entsteht, Sie haben völlig recht, aus dem Oralen. Aber wenn Sie die Odyssee angucken, wenn Sie Homer anschauen, haben Sie da literarisch sehr, sehr komplizierte und ausgefeilte Formen der Erinnerung, der Memotechnik, um so ein Epos eben mündlich präsent zu halten, was dann in die geschriebene Sprache übertragen wurde. Ich glaube, dass wir bei Facebook und bei Twitter alles andere als Memotechniken entwickeln, sondern ganz im Gegenteil, ein Verlust Erinnerungsfähigkeit, ein Verlust des Umgangs mit literarischen Figuren, mit Tropoi, mit Bildern. All das, was vor 2000 Jahren dafür da war, die Welt zu fassen, die noch nicht aufgeschrieben werden konnte, all das beantworten wir doch den Datenspeichern der Zukunft und machen uns dadurch im Kopf ärmer.
Ich würde sagen, also zum einen, sicher, die orale Tradition hat in der Literatur ihren Platz, hat immer eine große Rolle gespielt und vielleicht müssen wir insgesamt neu nachdenken über die Frage, was ist Literatur? Dazu würde ich denken, regen diese neuen Formen durchaus an, wenngleich ich Ihnen zustimme, ich finde da auch sehr weniges, was mich über längere Zeit fesselt. Und tatsächlich ist es so, ich habe ja mit Sigrid Fahrer von der Stiftung Lesen gesprochen, den jetzigen Beobachtungen zufolge fördert das digitale Lesen, das Lesen insgesamt. Die Memorierbarkeit, das habe ich wieder von anderen Leuten erfahren, scheint bei einem digitalen Text nicht so groß zu sein, wie wenn man ihn gedruckt liest. Das ist schon ein Problem. Aber ich glaube, insgesamt sind das durchaus Prozesse, die zu Ergebnissen führen können, die wir momentan noch gar nicht richtig einschätzen können.
Also die Untersuchung Stiftung Lesen sagt doch, wenn ich das richtig erinnere, heute findet Lesen in immer kleineren Portionen statt. Also die Leute brauchen für einen längeren Text immer länger, wenn sie denn ihn überhaupt zu Ende lesen. Und die Aufmerksamkeitsquote ist in der Tat immer geringer, wenn man im Netz liest.
Also das habe ich so nicht gelesen, das habe ich auch so nicht gehört. Mir wurde eben gesagt, dass das digitale Lesen, das sei eben die Beobachtung, das Lesen insgesamt fördert. Die beschäftigen sich halt sehr stark mit Kindern und Jugendlichen. Bei den Jugendlichen war das Lesen out, also Musik wurde gehört und Facebook, Internet und so weiter. Durch die Digitalisierung von Literatur werden also offensichtlich Jugendliche wieder zum Lesen gebracht und leihen sich dann auch bedruckte Bücher in der Schulbibliothek beispielsweise aus. Also das ist die Information, die ich erhielt.
Ja, man muss wahrscheinlich Lesen und Lesen unterscheiden. Es gibt das Lesen von Büchern, was ganz andere Fertigkeiten voraussetzt und ganz andere Fertigkeiten trainiert und aus dem man mit ganz anderen Kompetenzen hervorgeht. Und ähnlich ist das im Netz, das fördert auch andere Kompetenzen. Ich habe ja eher den Eindruck, dass natürlich die Literatur, so wie wir sie kennen, einfach schlicht am Buch hängt. Also unser Literaturbegriff hängt am Buch mit ganz bestimmten Kompetenzen. Es sind bestimmte Formen von Literatur oder von literarischen Texten entstanden, die diese Kompetenzen ansprechen. Wir haben es jetzt mit einem Medienwechsel zu tun, der andere Kompetenzen fördert und der andere Text, also Möglichkeiten des Schreibens und des Lesens fördert. Jetzt kann man so immer so Verlustrechnungen aufmachen und sagen, es sollte alles so bleiben, wie es ist und das war so gut mit dem Buch und das sollte immer so bleiben. Ich kann das sozusagen wie als Beobachter von Gegenwartskultur, sind solche Gewinn- und Verlustrechnungen für mich nicht so interessant. Ich sehe nur, dass es passiert und dass sozusagen solche Verschiebungen stattfinden und dass wir sie nicht melancholisch aufhalten können und einfach sozusagen wie uns jetzt sagen können, aber die alte Form des Lesens ist die eigentliche Form des Lesens. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke eher, weil ich ja selbst älter werde, verbiete ich mir geradezu, junge Menschen anzugucken und ihnen hinterherzulaufen und zu sagen, das, was du machst, ist nur noch eine Schwundstufe von dem, was ich kann. Und deswegen musst du es noch so machen, wie ich es gemacht habe. Du musst noch so lesen, wie ich gelesen habe. Ich gucke mir viel lieber an, wie die jungen Leute oder die Studierenden lesen und was die machen, um davon was zu lernen. Ich glaube, wir sind einfach medienhistorisch in der Situation, wo wir das umdrehen müssen. Ohne jetzt sozusagen Digital Natives das irgendwie zu hypen und zu sagen, das ist alles toll, was die machen, das nicht. Aber ich habe eine Neugier dafür, für das, was entsteht und fühle mich immer total belastet, wenn ich in so Diskussionen drin bin, die mir sagen, es geht alles kaputt und es gibt nichts mehr und es muss alles so bleiben. Fühle ich mich unwohl.
Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass gerade junge Leute, bei Ihnen an der Uni wird es ja wahrscheinlich auch so sein, gerne hören wollen, wie sie Dinge einschätzen? Also zu sagen, ich bin jetzt in der Situation, dass ich von den Jungen lerne, ist natürlich schön, aber auf der anderen Seite sind ja junge Leute doch auch in der Situation, dass sie gerne sowas wie ein Vorbild oder wie geht man mit Literatur um? Also will man als junger Mensch nur die haben, die sagen, wir sind eigentlich jetzt auf der gleichen Stufe wie du?
Ja, da nehme ich meine Rolle als Professor ernst. Das ist klar, ich bin ja nicht Student, also, sondern ich habe sozusagen wie andere Formen trainiert, aber ich habe eben auch Formen wie der Kulturbeobachtung trainiert, die mich nicht dazu verpflichten, bestimmte Sachen wie absolut zu setzen, sondern ich bringe denen natürlich eher bei, also über das, was sie selbst tun, wie nachzudenken und zu reflektieren und zu beobachten und auch wiederum in neue Medienformate zu übersetzen. Also ich bin jetzt nicht der alte Gymnasiallehrer, der sozusagen ihnen wie was unbedingt hinterherträgt und sagt, dass sie es so machen müssen.
Ich habe gerade einen ganz schönen Text gelesen von Susanne Gaschke, wie man Kinder auf das Internet vorbereitet. Da gab es einen Satz, den ich sehr klug fand, der heißt nämlich, die beste Vorbereitung auf die digitale Welt ist analog. Also, dass Kinder heute, moderne Kinder, dann Probleme haben, wenn sie keine Eltern mehr haben, die ihnen vorlesen oder die eine bestimmte Art von Ansprache haben, sondern darauf setzen, was ihnen erzählt wird, dass sie ganz früh ihre Kinder vor den Rechner setzen sollen, weil dort die eigentlich wichtigen Lern- und Lehrsituationen stattfinden. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurück, weil Sie alle so, was ist ein E-Book, haben Sie so zur Seite getan. Also mir fällt immer auf, wenn ich mit Leuten rede, die ein Kindle haben oder ein anderes Lesegerät, dass ihnen eigentlich nicht klar ist, dass das, was sie da als ihre Bibliothek ansehen, eine Ansammlung von digitalen Textdateien ist und diese Online-Bibliothek nicht mehr wie die Bibliothek von Frau Heinemann, die aus allen Nähten passt, ihnen gehört, sondern es gibt nicht mehr meine Bibliothek, wenn ich online mir die Bücher kaufe, was keine Bücher sind.
Ja, das ist richtig. Also wir können nicht mehr unterscheiden zwischen dem Server, von dem wir ein E-Book runterladen, und eben unserem Lesegerät beispielsweise. Das sind die Trägermedien für digitale Textdateien. Und diese Dateien nutzen wir, wir besitzen sie nicht. Wir haben da kein uneingeschränktes Recht. Ich kann diese Datei auch nicht mehr verkaufen, ich kann sie nicht verschenken, im Moment zumindest. Also es wird ja auch an neuen Verleih- und auch an Verschenkstrukturen gearbeitet, aber tatsächlich ist das Besitz-Eigentumsrecht da nicht gegeben. Ja.
Nicola Richter, wenn ich bei Ihnen ein E-Book erstehe, dann gehört es mir, solange wie ich es lese. Sie können aber theoretisch, so wie es die Fälle ja gegeben hat bei Amazon, wo es Rechtefragen gab und dann wurde ein Orwell-Text, wurde dann plötzlich von allen Rechnern wieder gelöscht, wo er drauf war. Wie ist es, wenn ich bei Ihnen eins kaufe?
Ja, ich kann dann nur wieder sagen, der Leser und die Leserin sind King, weil sie können entscheiden, wo sie ihre Dateien kaufen und der Shop bestimmt die Rahmenbedingungen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre E-Books kaufen bei Minimore, einem unabhängigen E-Book-Shop, dann können Sie da die Dateien runterladen und die behalten für immer. Wenn Sie bei Amazon kaufen, in einem so kanalisierten Shop-System mit einem kanalisierten E-Book-Gerät, was dranhängt, dann ist das genau, was Sie beschreiben. Dann gehört diese Datei Ihnen nicht, sondern nur die Nutzungsrechte an dieser Datei. Und das kann sozusagen dann zu Problemen führen, falls Sie mal eben nicht auf dem Kindle lesen wollen, sondern auf einem anderen Gerät. Mittlerweile sind E-Leser aber so intelligent, dass sie auch dieses meistens schon knacken können. Aber genau das ist eben so die Sache, die ich immer sage. Es gibt Orte im Netz, an denen man kaufen kann, die andere Besitzstrukturen ermöglichen als iTunes und Amazon. Da kommt es wieder auf den Leser an.
Nur weil ich meinte, wir müssen mal über das Nächste nachdenken. Was kommt als Nächstes? Das sind ja so Besitzfragen, die so an der Dingkultur hängen und die uns so irritieren, wenn uns das nicht mehr gehört. Weil das so, wenn ich bei SoBooks bin, SoBooks.de von Sascha Lobo, sozusagen wie kann ich übers Netz aufrufen und dort streame ich meine Literatur.
Setzt voraus, dass ich immer im Netz bin.
Und kannst auch runterladen. Also das ist ja auch wieder so ein Zwischending. Na. Also wir reden ja gerade einfach über diesen Wandel zwischen so Gewohnheiten, die wir aus der Buchkultur kennen, genau die Besitz. Ich möchte das Buch haben, ich möchte das weitergeben, möchte es verschenken. Und wir haben eben diese Textdateien, die teilweise im Browser lesbar sind, die wir doch noch runterladen können, so wie das eben bei E-Books noch der Fall ist. Wir sind ja in so einer komischen Mischzeit. Ich möchte ein Beispiel nennen aus unserer E-Book-Produktion, weil da sieht man das ganz schön. Sie kennen alle im Buchsatz den Einschub. man versuchte sozusagen Platz zu sparen oder Seiten möglichst voll zu kriegen, aber trotzdem zu gliedern, indem man Absätze mit einem Einschub markiert hat. Wenn man im Netz liest, sei es auf Zeit Online oder wo auch immer, dann wird kein Einzug gemacht. Braucht man nicht mehr, weil man hat unendlich viel Platz. Man trennt Absätze dort meistens mit einer kleinen Leerzeile. Wir haben jetzt das Problem in unserem Verlag. Wir machen literarische Texte und meine Lesegewohnheit ist so, ich möchte einen Einschub haben bei längeren Texten, weil so kenne ich das aus dem Printbuch. Meine E-Book-Herstellerin Andrea Niemhaus sagt mir, wieso willst du denn diesen Einschub haben? Der ist nur da, um Papier zu sparen. Den brauchen wir nicht, wir haben kein Papier. So, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir uns überlegt, wir sind in so einer Zwischenstufe bei einem Text, der jetzt sehr viele kurze Absätze hat, wäre der Einschub auch ganz komisch gewesen, da wäre der Text immer ständig auf eine Seite geschoben gewesen, hätte so Lücken produziert an einem Rand. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt eine ganz mini-mini-Leerzeile, sodass der Text luftig ist, aber trotzdem halt eine Art Absatzstruktur sichtbar. Und an solchen Stellen arbeiten wir gerade. Das kommt jetzt Ihnen allen vielleicht völlig absurd vor, aber das sind so Übergänge. Ne? Wir haben eine Lesegewohnheit aus Print, und wir versuchen, die im Digitalen irgendwie anzupassen. Und wir sind mit dem E-Book auch noch gar nicht auf dem Webseitenstandard, obwohl ein E-Book oft einfach eine Art Webseite ist. HTML mit einem Stylesheet für alle, die sich da ein bisschen auskennen. Also da verändert sich ständig sehr viel. Also genau das, was Stefan Boromka sagt, das Nächste. Vielleicht ist es so, dass dann im Buch irgendwann auch diese Einschiebe wegfallen, glaube ich nicht. Aber wir wissen es alles noch nicht so genau.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, das zeigt, wie die Diskussion über technologische Paradigmen sich mit der inhaltlichen mischt und überlagert. Ich unterrichte sehr oft auch literarisches Schreiben und junge Autoren, Autorinnen machen ganz oft diese Leerzeilen inzwischen. Kommt aus dem Digitalen. Das Problem ist aber, dass natürlich das Argument nicht ist, wir müssen es nicht mehr machen, weil jetzt haben wir ja unendlich viel Platz, wir müssen kein Papier mehr sparen, sondern wenn der Textblock zerfällt in lauter Absätze mit Leerzeilen, gibt das einen vollkommen anderen Text als einen Text, der geschlossen ist und der nur einen kleinen Leerschlag vorne hat. Das heißt, die Inhalte verändern sich mit den technologischen Mitteln, argumentiert wird aber nur mit der Technologie. Wir haben jetzt Platz, was spricht dagegen? Es spricht sehr vieles dagegen, weil die Texte sich verändern inhaltlich. Das wird aber nicht diskutiert. Und das ist auch die Sache, die mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Wir reden jetzt über das E-Book und sagen, dass Diskussion eben über die Nutzungsrechte der E-Books zum Beispiel und sehen nicht, dass wir eigentlich in der Welt der großen Versprechen, der großen Erzählung des Digitalen uns bewegen. Die beiden großen Versprechen des Digitalen sind oder waren umsonst Inhalte für alle. Und Besitz ist nicht mehr wichtig. Das sind die beiden Sachen, die nicht nur im Literarischen, nicht nur in der Kultur, die auch unsere Ökonomie bestimmen. Stichwort Uber, die Airbnb, die sagen, unsere Welt im großen Umbau. Und diese beiden Versprechungen, die die letzten 20 Jahre so verheißungsvoll waren, beginnen jetzt ihre Kehrseiten zu zeigen. Und ich warne einfach davor, dass man diese beiden technologischen Versprechungen ernst nimmt und dafür Inhalte hinten ansetzt. Es ist im Unterschied, ob ich sage, ich muss nichts mehr besitzen, ich kann die Texte immer im Netz bekommen, ich bin ja immer angeschlossen. Das ist ein anderes Menschenbild als der Mensch, der sagt, ich habe hier in dieses Zimmer, da stehen meine Bücher und wenn draußen irgendwie der Schnee 3 Meter hoch liegt, kann ich immer noch meine Bücher lesen. Das produziert ein anderes Menschenbild letztendlich, eine andere Art der individuellen Autonomie, die tiefgreifend in unser Bild von Gesellschaft und Individuum eingreifen wird. Und das wird, finde ich, zu wenig diskutiert.
Also das heißt dann die Frage, was bedeutet das in dieser Übergangskultur? Wir haben noch etwas und wenn wir es nicht mehr haben, wird sich was wie verändert haben, Stefan Poronka?
Ja, das ist völlig richtig. Wir haben es mit einem anderen Menschenbild zu tun, wir haben es mit einem anderen Verständnis von Literatur zu tun, wir haben es mit einem anderen Verständnis von Text zu tun. Das ist völlig unbenommen. Wenn ich Kulturwissenschaftler bin oder Literaturwissenschaftler und ins 18. Jahrhundert zurückschaue und dann habe ich so Angst, ich werde jetzt wie zu so einem Landgeistlichen in Preußen, der davor warnt, Leute, Bücher, lasst die Kinder nicht an die Bücher, die fantasieren zu viel, kontrolliert ihre Hände, dass die nicht unter der Decke sind und die an sich rumfummeln, weil die Bücher sie so verrückt machen, ne? Und weil die sich nicht mehr konzentrieren können. Und die Buchkultur ist ganz schlimm. Und die Buchkultur bringt nur Streitereien und Religionskriege und französische Revolution. Alles Folgen der Buchkultur. Das stimmt, das stimmt. Das Buch hat Menschenbilder, Textbilder, Literaturbilder, alles sozusagen so umgekrempelt, dass man sagen muss, die Landgeistlichen, die Angst hatten im 17. und 18. Jahrhundert, hatten völlig recht. Wahrscheinlich haben die das noch unterschätzt. Und so ist es heute einfach. Wir stehen davor einfach, dass wir sozusagen diesem Umkrempeln wie zuschauen. Nur, es hat ja keinen Zweck. Ich kann ja jetzt nicht dann sozusagen wie dauernd sagen, naja, und es müsste alles so. Es bleibt halt nicht so. Es ist unsere Aufgabe, damit produktiv und kritisch natürlich umzugehen. Aber ich kann nur kritisch damit umgehen, wenn ich mich damit experimentell auseinandersetze und nicht dauernd sage, dass das schlimm ist.
In genau derselben Ansicht. Wir leben ja in der digitalen Welt zum Teil. Also wir buchen unsere Flüge in der digitalen Welt, wir haben unsere Kontoauszüge nicht mehr auf dem Papier. Das heißt, auch in anderen Bereichen bin ich trackbar. Auch in anderen Bereichen kann es sein, dass meine Daten in irgendeiner Weise missbraucht werden. Ich glaube, wenn es um das Buch geht, was es so besonders macht, ist, dass das Buch tatsächlich ein Leitmedium ist und dass dieses Leitmedium durch das Digitale in Gefahr gerät.
Lassen Sie uns doch dann mal von der Technik und vom Lesen weg zu den, weil wir reden ja über Dichtung digital, also über Literatur von morgen, hier in dem WDR-Kulturpolitischen Forum von der Leipziger Buchmesse. Ich sage Ihnen nochmal, wer hier sitzt. Das sind die Autoren Elke Heinemann und Thomas Hettchen, Nicola Richter, auch Autoren und seit 2 Jahren Verlegerin, Gründerin des digitalen Verlags Mikrotext. Und Stefan Poromka, Professor für Texttheorie und Textgestaltung aus Berlin. Also, gehen wir mal weg von der Technik. Gehen wir weg von dem, wie wird gelesen, was bedeutet das, wenn wir so lesen und dann knüpfen da an, Thomas Hettche, was Sie eben gesagt haben. Also, etwas verändert sich, die Literatur verändert sich. In dem Moment, wo die Texte nicht mehr als Buch da liegen und nicht von vornherein von den Autoren als Buch geplant sind. Nur habe ich immer den Eindruck, dass alle, auch alle, die als E-Book-Autoren hervortreten, am Ende doch gerne auch gedruckt werden möchten? Oder ist es, täusche ich mich da?
Nein, da täuschen Sie sich absolut nicht, weil momentan das Buch nach wie vor einen viel höheren Stellenwert hat in unserer Lesekultur.
Also ich habe eine Autorin, die findet das E-Book mittlerweile schon völlig langweilig und programmiert jetzt ihr nächstes Buch als App. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Autorenansätze auch schon. Je nachdem, welche Mediennutzung man auch selber, glaube ich, schon vertritt. Diese Autorin Chloe Segen schreibt auf Englisch und schreibt in so einer Art WhatsApp-Sprache, also einer Chat-Sprache, aber sehr poetisch und sehr dicht. Und sie selber will auch ihr E-Book gar nicht verkaufen. Wir bieten das bei Mikrotext zum kostenlosen Download an, weil sie sagt, ich will als Autorin gelesen werden.
Ja gut, aber sie ist eine Autorin, die ihr Geld woanders verdient.
Genau, also. Beziehungsweise sie weiß, dass sie mit solcher Art von Literatur, das kennen wir auch aus der Lyrik, nennen Sie mir 10 Lyriker, die von ihrer Arbeit leben können. Vielleicht finden wir 5 oder 2. Es gibt bestimmte literarische Textformen, mit denen kann man direkt über den Buchverkauf oder E-Book-Verkauf gar nicht leben. Man muss vielleicht über Umwege, über das Bekanntwerden, dann sein Geld verdienen. Das ist im Literaturbetrieb schon lange so. Das hat sich jetzt im Digitalen vielleicht gar nicht so doll geändert. Und diese Autorin sagt eben, ja, ich mache mir jetzt meine App und dann verkaufe ich die App und über mein E-Book will ich Bekanntheit erreichen. Ich als Verlag freue mich auch, wenn ich ein E-Book verschenken kann, denn dadurch bekomme ich neue Leser, die mal zum ersten Mal vielleicht ein E-Book herunterladen und sagen, ey, gar nicht so schlecht, lade ich mir vielleicht nochmal eins herunter. Also wir gehen sozusagen über verschiedene Wege versuchen wir neue Leser zu finden.
Sagen Sie doch aber mal als Verlegerin, wonach entscheiden Sie? Was sind Ihre Kriterien zu sagen, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte das gerne bei Ihnen veröffentlichen?
Grundsätzlich ist es bei Mikrotext so, dass die Texte alle in irgendeiner Weise aktuelle Themen diskutieren. Das klingt jetzt wahnsinnig schwammig, aber es ist so, wir haben kurz nach dem NSA-Skandal ein Essay zum NSA-Skandal gehabt, jetzt gerade eine längere literarische Reportage zu dem Konflikt in der Ukraine. Ich habe diesen syrischen Autor im Programm. Leider ist sozusagen Syrien immer noch Krieg und es ist immer noch nicht entschieden und der Diktator ist immer noch da. Sozusagen, es sind Texte von Autoren, die wirklich Stellung beziehen, aber trotzdem literarisch schreiben. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist beim Mikrotext, ist eben diese Mischlänge. Es sind Texte, die man in ihrer Kürze so nicht auf Papier drucken würde, weil sie einfach zu kurz sind. Sind so 50, 80 Manuskriptseiten mittlerweile. Man kann das drucken, wird aber kaum gemacht. Und die Texte, die bei Mikrotext erscheinen, sind auch oft im Netz entstanden. Also für mich ist das Internet global gesagt eine Textproduktionsmaschinerie. Autoren schreiben auf Facebook, auf Twitter, auf was weiß ich, sie posten Fotos auf Instagram. Und das, was früher bei einem Verlag ankam, immer noch ankommt. Es gibt immer noch diese Fotos von Verlegern, die sind sozusagen eingebaut in Papierstapeln, die sie nicht durchwühlen können. das ist für mich das Internet. Also ich folge bestimmten Autoren auf verschiedenen Profilen. Ich lese mit, was die denken, was die schreiben. Und manchmal hake ich da ein und sage, hey, das war jetzt wirklich ein interessantes Thema. Du bist schon zum zweiten Mal in die Ukraine gefahren, einfach so. Du postest hier ständig, du fährst an die Front nach Mariupol und schreibst darüber. Willst du das nicht mal ausarbeiten? Und so entstehen dann die Mikrotexte, also sozusagen aus einem Internetmanuskript heraus, das wir dann bearbeiten.
Aber Literatur, nicht Journalismus.
Genrebegriffe werden ja heute auch sehr stark schon diskutiert in der Literaturwissenschaft. Wir denken ja gar nicht mehr in diesen Klassen Lyrik, Roman und so weiter. Alles, was bei Mikrotext erscheint, ist Text. Ich sage immer, it's about the text, not about the book. Es sind lyrische Dinge, es sind literarische Reportagen, Essays, Kurzgeschichte, gute Texte.
Thomas Hettchen.
Also ich finde das großartig. Also sagen, ich finde toll, dass wirklich das Medium so zu nutzen, finde ich fantastisch, weil das wirklich sagen eine Zeitmitschrift, eine Zeitgenossenschaft, eine Aktualität ermöglicht und die Formen, in denen publiziert wird, aufweitet und sagen auch eine Kompatibilität von einem ins andere, eben von was weiß ich, von einer Reportage zu einem literarischen Text. Die Länge spielt keine Rolle mehr, die Formate sind nicht gegeben. Das finde ich ganz großartig als Zeitgenossenschaftsmitschrift, dass da sagen nur von Text die Rede ist und sagen schon keine Rolle spielen, ist natürlich auch ein Indiz oder ein Symptom. Also Literatur ist für mich was anderes. Literatur beginnt für mich in einem dezidierten Abstand zur Gegenwart. Ich als Autor habe das Problem, dass ich allzu oft viel zu dicht an der Gegenwart bin, also viel zu dicht am Journalismus, viel zu dicht an der Empfindung der Gegenwart und dass ich um Literatur, also Literatur meint eine Komplexität der Form, in der Gegenwart so in der Regel gar nicht möglich ist und Abstand braucht. Die Hauptarbeit ist, die Distanz herzustellen, ist die Kluft aufzumachen zu dem, was jetzt gerade passiert. Und insofern ist dadurch erstmal Raum für beides. Es gibt einfach beides. Die Befürchtung ist nur, dass die Rezeptionsfähigkeiten, wie aber Romka beschrieben hat, sich so ändern, dass eben die für die komplexeren, zeitunabhängigen Formen abnehmen werden. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich nichts dagegen, dass wir natürlich dieses pulsierende Herz der Gegenwart haben, das in ganz verschiedenen Textformen auch spielerisch, auch umsonst, wenn es sein muss, funktioniert. Aber daneben Literatur, die was anderes macht.
Ja, ich finde das unglaublich interessant als Kulturwissenschaftler, wenn ich mich immer so zwischendurch als so einen nennen darf. Was der Hettche sagt, ist so, uns tritt das Buch so anders entgegen. Wir gehen mal so 100 Jahre zurück oder 200 Jahre und was ist das Buch? Das Buch ist ein absolutes Gegenwartsmedium. Über das wird Gegenwart hergestellt, ein Gegenwartsmedium. Ja? Da finden die wichtigen Diskussionen statt. Da wird Gesellschaft beobachtet, da wird Gesellschaft verändert in den großen Romanen. Ja? Da werden Biografien entworfen, denen man folgt und mit denen man sich identifiziert. Ja? In denen die Gesellschaft, das ist die Idee des Romans des 19. Jahrhunderts, sozusagen zu sich selbst kommt. Literatur ist Gegenwartsliteratur. Also erstens, das Medium Buch, so wie ich es vor mir habe, ist ein Medium, mit dem ich Anschluss bekomme an die Diskurse der Gegenwart. Es ist ein Anschlussmedium. Es ist ein reines Vernetzungsmedium. Ja? Es bedeutet Offenheit für Welt. Ja? Heißt, dass ich mit der ganzen Welt bekannt werde. Okay, Schnitt. Und jetzt haben wir das Gegenteil plötzlich. Ja? Und jetzt heißt es, nee, also Literatur ist eigentlich das, was im Buch ist, die ist so langsam, ja, und wenn sie so erzählt, dass sie gar nicht der Gegenwart hinterherkommt und sie hat auch sozusagen erstmal gar nicht die Aufgabe, Gegenwart, ne, wie im Blick zu haben, sondern sozusagen wie sich anders zur Gegenwart zu verhalten, auch widerständig zur Gegenwart zu verhalten, sich nicht mitreißen zu lassen, langsamer zu sein, reflektierter zu sein, vielleicht auch eher den raunenden Beschwörer des Imperfekts irgendwie im Blick zu haben und nochmal wie große Geschichten zu erzählen. Und, das ist das Zweite, es ist kein Vernetzungsmedium. Es ist das einzige Medium, mit dem wir uns umgeben, das so dasteht und man guckt so, man kann nirgendwo draufklicken, ja, man kann keine Mails empfangen, man kann keine Videos gucken, man kann nichts damit machen. Es verweigert sich als Objekt dem Ganzen. Und das heißt jetzt nicht, dass sozusagen das Buchschreiben oder Buchmachen sowas Reaktionäres hat, überhaupt nicht, aber es wandelt sich so extrem. Es wird jetzt im Grunde genommen ein Artefakt, dass sich mit dem großen I would prefer not to. Wer Bücher liest oder Bücher macht oder Bücher schreibt, sagt, Leute, ich will nicht mitmachen, ich verweigere mich dem und ich nehme das. Das ist toll, nur wir müssen es aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, haben wir es mit einem epochalen Wandel.
Aber lieber Stefan Poromka, bevor Thomas Hettche jetzt sofort eingreift, nur Sie müssen natürlich, das wissen Sie als kluger Literaturwissenschaftler auch, wenn Sie darüber so reden, es gab natürlich immer Unterhaltungsliteratur, die dieses erfüllt hat. Thomas Hettche hält es kaum aus, Ihnen nicht antworten zu können.
Ja, das war jetzt so, in Reinkultur haben wir jetzt gerade ein Statement erlebt, was sozusagen für mich sagen, die Banalisierung einer Kulturtechnik beschreibt. Es gibt nichts Vernetzteres als literarische Texte. Sie vernetzen sich in unseren Köpfen. Literatur besteht immer aus anderen Texten. Jedes Motiv, was aufgenommen wird, hat ein Echo in anderen Texten. Nur findet diese Vernetzung in unserem Großhirn statt und da gehört sie auch hin, weil das kann man nicht delegieren, weil die Erkenntnisprozesse, die Literatur hervorruft, besteht darin, dass wir Texte zueinander in Verhältnis setzen. Insofern war Literaturlesen war immer die Teilhabe an einer großen Welt. Aber der Umschlagpunkt dieser Welt war zwischen unseren beiden Ohren. Und das ist das Besondere. Und wir delegieren jetzt diese Art von Vernetzung in viel banalere, viel einfachere, viel durchschaubare digitale technische Strukturen, die das nur ungenügend abbilden. Ich habe nur gesagt, die Technik des Romans braucht einen Abstand zur Gegenwart, um natürlich die Gegenwart abzubilden. Aber wenn Sie sich anschauen, die großen Romane des 19. Jahrhunderts sind alle in Zeitungen entstanden. Die Gartenlaube, Westermanns Monatshefte, Flaubert, Dostojewski, Dickens, alle haben ihre Romane in Zeitungen veröffentlicht. Aber dennoch sind diese Texte komplex und sind kompliziert und sind um einiges über dem Niveau von literarischen Tweets oder und Blogs, die wir heute lesen.
Aber das müsste man halt beweisen. Also ich glaube, das sind
kann man sehr gut beweisen.
Ja, ja. Lesen Sie diese sogenannte Twitteratur von Leuten, die Aphorismen schreiben, die auch sozusagen Erzählungen und Figuren entwickeln, die sie dann über Tweets hinweg erzählen. Dann muss man sich hinsetzen und das auch literaturwissenschaftlich analysieren. Da werden Sie exakt die gleichen Stilmittel finden, da werden Sie Zitat finden, da werden Sie Alliteration finden, da werden Sie Metaphern finden und so weiter. Diese Leute und diese Literatur ist in dem Sinne literarisch, weil wir sie auch literaturwissenschaftlich analysieren können. Da muss man aber dann sozusagen nicht einfach behaupten, da muss man sich wirklich hinsetzen, das können wir aber gerne mal machen, und uns sozusagen die Texte anschauen auf ihre Literarizität. Und da gehen wir natürlich dann mit Vokabular ran, was wir aus, sozusagen aus der Uni, aus der Akademie haben. Und ich denke, es gibt aber noch neue literarische Formen und neue literarische Anschlussmöglichkeiten, die das Netz bietet, die eben dann anders sind und die das Schreiben darum etwas verändern.
Aber wenn es nun genau so ist, wenn Sie sagen, wir würden, wenn wir die Aphorismen anschauen, würden genau auf mit einem literarischen Begriff, sie sind genau so literarisch wie wir meinetwegen, wenn wir Lichtenberg uns angucken. Was ist denn das, was jetzt ganz anders ist? Dass es kurz ist, dass alle Texte kürzer sind? Oder was ist eine Dichtung, die digital ist und die Sie jetzt sozusagen gegen einen literarischen Begriff von, sagen wir, der Romanliteratur des 19. Jahrhunderts dem entgegensetzen würden?
Also Thomas Hetsch hat ja gerade beschrieben, wie sich sozusagen das Lesen eigentlich, wie das Lesen eine Art Vernetzung im Kopf oder vernetzte Köpfe vielleicht produziert, das Lesen auf Papier oder produzierte. Ich glaube einfach, dass sich dieser Echoraum verlagert hat. Der Echoraum, wenn ich lese, ist jetzt sozusagen Realtime. Wenn ich einen Text herausschicke, sei, auf welchem Kanal auch immer, bekomme ich als Autor, ich sage jetzt einfach mal, oder ich als Autorin, bekomme sofort ein Echo. Vielleicht 500 Likes, vielleicht 2 Likes, vielleicht versendet sich das auch. Aber ich bekomme sofort eine Leserreaktion. Und oft ist es ja auch so, dass Leser darauf kommentieren. Also was passiert? Ein Text bekommt sofort Anschlusstexte und wird vielleicht sogar geteilt, wird weitergeschickt. Also das Netz ist ja auch hat diese Ubiquität. Also man kann es lesen in einem Dorf in den USA, diesen Text, diesen Tweet oder diesen Facebook-Eintrag. Man kann es auch genauso hier auf der Buchmesse lesen. Das heißt, auf einmal wird Text, kann Text überall sein und kann Leser überall erreichen. Und so, was da genau passiert, das kann man wahrscheinlich so mappen und dann irgendwie so tracken und so weiter. Aber ich glaube, für jeden Leser oder für jeden Autor, der auch wieder dann Leser wird, hat sich da wahnsinnig viel verändert. Also der Autor, über den ich eben gesprochen habe, Abu Said, dieser syrische Autor, der hat mir gesagt, er bekommt auf seine Facebook-Einträge, wenn sie lustig sind, immer die größten Reaktionen. Und auf das, was ernsthaft ist, was ernsthaft über den Krieg in Syrien vielleicht sich auslässt, das liest kaum jemand. Und er hat daraus eine Art Literaturtheorie entwickelt und hat gesagt, in der Zukunft wird eigentlich nur noch die komische Literatur sich durchsetzen und wir werden auch keine Gefühle mehr haben. Also er geht sozusagen so richtig auch irgendwie in eine bestimmte Art von Emotionspolitik. Finde ich ganz spannend. Da kann man weiterreden. Da erfahren wir dann, wenn wir mit Autoren sprechen, was sich verändert. Ich glaube, dazu brauchen wir ein neues Podium. Ich fand das sehr spannend. Ich möchte mit ihm darüber weitersprechen.
Das wäre natürlich jetzt eine furchtbare Perspektive, oder? Was ist Literatur von morgen? Nur noch die, die komisch ist.
Ja, aber da, was setzt sich denn durch? Die großen Romane, Tristram Shandy, sehr komisch. Große Weltliteratur ist oft sehr komisch. Simplicissimus, wir können viele Sachen finden, die sich durchgesetzt haben. Don Quixote, große europäische Romane sind sehr komisch, oft.
Es muss ja nicht zwangsläufig eine Verflachung durch das neue Medium entstehen. Es muss es ja nicht sein. Ich stimme Nicola Richter insofern zu, als dass man tatsächlich die Texte lesen muss, man muss sie vergleichen. Sicher ist dadurch, dass eine Hierarchisierung, wie sie jetzt im klassischen Literaturbetrieb existiert, dort noch nicht gegeben ist, vielleicht viel mehr möglich. Und dadurch wird vielleicht auch vieles veröffentlicht, was gar nicht so dringend veröffentlicht werden müsste. Aber es gibt durchaus Texte, gerade den Autor, den Sie jetzt erwähnt haben, der Abu Zeid, der hat bei Mikrotext eben dieses auf Facebook-Posts basierende Buch veröffentlicht, oder zunächst E-Book eben, der klügste Mensch im Facebook. Und ich finde dieses Buch literarisch und politisch brisant. Und es hat tatsächlich sich eben diese neue Kommunikationsstruktur zu eigen gemacht, beziehungsweise wäre ohne die ja gar nicht denkbar gewesen. Das ist aber, muss man gleichzeitig sagen, eine Perle. Man findet sie nicht andauernd. Also es gibt auch viele Sachen, wo ich sagen würde, ja, gut, das ist beliebig, aber ich würde das auf das gedruckte Buch auch genauso übertragen.
Wenn Sie hier in Leipzig herumlaufen, würde ich auch sagen, gibt es vieles, wo Sie denken, das ist jetzt nicht die Perle. Thomas Hettche, Stefan Poromka.
Ich fand das gerade sehr schön, also sagen, das mit dem Humor und dem Witz fand ich jetzt eine sehr gute Einlassung. Aber ist das denn nicht so, dass der Witz, ist das nicht die einfachste sprachliche Form? Und ist es denn vielleicht kein Zufall, dass gerade die funktioniert? Also sagen, der größte Effekt mit dem geringsten Aufwand ist ja der Witz. Eine überraschende Pointe, eine schnelle Wendung in einem Satz möglicherweise, die uns aufmerksam macht, die uns nachdenken lässt, die uns irgendwie überrascht und dadurch lachen lässt. Sagen, ist das nicht ein Kennzeichen, dass sagen, diese Art der nicht mal eine Gegenwartsliteratur, sondern der Augenblicksliteratur genau diese literarische Form dann als hervorbringt, als populärste, weil sie natürlich im Augenblick funktioniert?
Aber der Witz ist doch, also ist doch ganz schwierig, witzig zu sein.
Stefan Poromka. Ja. Habe ich schon gesagt, dass ich Kulturwissenschaftler bin? Ja, habe ich, glaube ich, gesagt. Ich nutze das heute schamlos aus. Also ich nehme jetzt sozusagen wieder aus der größeren Perspektive. Der Unterschied zwischen dem Tiefen und dem Flachen ist ein Unterschied, der gemacht wurde in der Buchkultur. Das hängt mit Schrift zusammen, das hängt mit Büchern zusammen, weil ich tief in Texte hineingehen muss, weil ich sie sozusagen wie interpretieren muss. Wir verstehen uns wie Bücher, weil wir glauben, dass wir eine bestimmte Tiefe haben und dass wir Oberflächen haben und so weiter. Ich glaube, dass die neuen Medien mit diesem Unterschied zwischen Tiefe und Oberfläche nicht mehr arbeiten. Ich finde viel sinnvoller, zwischen komplex und nicht komplex zu unterscheiden. Sind Texte komplex oder sind sie nicht komplex? Und ich würde vom klassischen literarischen Text sagen, vom Buchtext, der ist sozusagen in sich gefaltete Komplexität. Jetzt haben wir es mit einer wie ausgefalteten Komplexität zu tun, die ich nicht immer auf den Text selbst zurückrechnen kann, sondern die Komplexität des Textes ergibt sich dadurch, dass er in Netzwerken existiert, dass er unglaublich dynamisch ist, dass Leute auf ihn antworten, dass es wie Anschlussmöglichkeiten gibt. Nehme ich einen Text raus und gucke ihn mir an, sieht er aus der Perspektive der alten Buchkultur flach aus. So ganz nackt und allein. Aber er ist total komplex, weil er innerhalb der Kommunikationsmedien anders funktioniert. Ist nur ein Votum jetzt, ne, zu sagen, ich würde nicht wie in dieses alte Muster verfallen sagen, wir haben es mit einer Verflachung der Kultur zu tun, wir haben es mit einer anderen Komplexität in unserer Kultur zu tun. Deswegen stellen auch literarische Texte oder Texte heute eine andere Form von Komplexität her. Und die jetzt gegeneinander auszuspielen, ist total gefährlich, weil man sich blind macht einfach für das, was passiert. Man kann dann eben nur sagen, früher war diese Form der Komplexität besser als heute. Glaube ich
auch
nicht.
Er hat schon gesagt, dass er Kulturwissenschaftler ist, ne?
Also, weil nicht, dass sie es rausschneiden.
Nein, das ist einfach nur so, dass man immer bei den Kulturwissenschaftlern denkt, ja, alles, was sie sagen, stimmt, aber was genau heißt das jetzt eigentlich für mich als Leserin oder für Sie als Autorin? Was es für Sie als Kulturwissenschaftler heißt, der da drauf guckt, das habe ich jetzt verstanden, Thomas Hentchen.
Kulturwissenschaftler haben ja die leichte Angewohnheit, dass sie immer sagen, so die großen Wellen sehen und dann die Veränderung bejahend begleiten. Das ist eine sehr entspannte Haltung. Ich finde die auch sehr bewundernswert. Aber vielleicht ist ja nicht alles historisch und wandelbar. Was Sie beschreiben als Komplexität, die sich entfaltet, ist ja die Erfahrung, die wir in unserem Leben machen. Die Wirklichkeit ist genau das, eine entfaltete Komplexität. Die Kunst, die wir erfunden haben, hat das Besondere, dass sie eben die Unendlichkeit umzirkelt. dass wir ein Gemälde haben, ein Buch haben, ein Musikstück haben. Das dauert 15 Minuten, 2 Stunden, keine Ahnung. Und dennoch ist es, sagen, so komplex wie die Wirklichkeit. Und ich glaube, dass das eine Art, immer schon, eine Art Trost war angesichts der entfalteten Komplexität unseres Lebens, unserer Wirklichkeit. Und wenn jetzt, wie Sie beschreiben, die neuen digitalen Formen sich doch eigentlich an die Stelle der Wirklichkeit setzen, indem sie die Struktureigenschaften dieser Wirklichkeit im Grunde imitieren, ist das eher, finde ich, ein Problem in der Wirklichkeitsbeobachtung, als dass es uns die Möglichkeit gibt, die Wirklichkeit besser zu verstehen. Und die Ergebnisse der Problematik sehen wir überall. Die Menschen, die sagen, die Schwierigkeit, die mit der Virtualität einhergeht und mit der ständigen Vernetztheit, die uns es problematisch macht, der Wirklichkeit gegenüberzustehen und sie zu erkennen. Insofern ist das Modell, was Sie da sehr schön beschreiben, eines, dem eben der Trost und auch der Erkenntniswert der Kunst nicht mehr eigen ist. Und das ist doch sehr bedenklich, oder?
Das könnte jetzt natürlich fast ein Schlusswort sein, Thomas Hettje. Also was ist Literatur im günstigsten Falle? Sie bietet uns Trost. Und die Frage wäre dann, ist es so, dass uns die Literatur, die digitale Literatur, diesen Trost auch bietet? Ich würde trotzdem gerne sozusagen weg von dem Blick am Ende des Kulturwissenschaftlers und des Autors, der diese schöne Definition genommen hat, nochmal auf was ganz Praktisches am Ende. Was heißt das für die Bibliotheken? Was heißt das für Autoren? Leben Autoren zukünftig alle von anderen Berufen, die sie ausüben müssen? Bibliotheken gibt es nicht mehr oder wird es sie weitergeben? Was heißt das für die Buchhandlung? Herr Geheinemann, vielleicht dazu nochmal die Frage, was Sie daraus gefunden haben in Ihrem Feature, was man im Übrigen an der Stelle, sei es gesagt, online nachhören kann.
Also wir brauchen andere Strukturen, das ist die Antwort. Strukturen, die wir noch nicht entwickelt haben. Es gibt andauernd Konferenzen großer Bibliotheken, europaweite Konferenzen, internationale Konferenzen, weil man versucht, da irgendeine Lösung zu finden. Die liegt momentan nicht vor. Tatsächlich muss im Digitalen mit jedem Rechteinhaber einzeln eine Lizenz ausgehandelt werden. Es gibt kein Recht auf Archivierung, kein Recht auf Verleih. Das ist ein Problem. Natürlich, die Frage der Monetarisierbarkeit digitaler Literatur ist für mich auch nicht geklärt, wovon Autoren leben sollen, wovon Verlage leben sollen, das weiß ich auch nicht.
Stefan Poromka, Übergangskultur, Bibliotheken, Buchhandlungen, wie werden die weiterhin existieren?
Ich habe ganz zu Anfang gesagt, dass man wahrscheinlich von nicht mehr über große Zeiträume nachdenken muss, sondern nur über das Nächste. Es stehen all dem, was mit Text zu tun hat, wie dramatische Veränderungen wie ins Haus. Und es ist nicht mal so, dass wir sagen könnten, jetzt gibt es mal 3 Jahre dramatische Veränderungen und dann kommen wir auf so ein Plateau. Und dann ist erstmal Ruhe. Es gibt, glaube ich, einfach dramatischerweise keine Lösungen im Moment, von denen man sagen kann, dass man es so oder so machen muss, damit das in 2 Jahren stabil ist. Es herrscht die pure Verzweiflung und das kann ich völlig verstehen. Und ich habe nichts, was ich sagen könnte, das ist das, was in 2 Jahren das ist, womit eine Buchhandlung überleben kann.
Thomas Hettje, ich lasse Ihnen jetzt trotzdem das Schlusswort. Der Autor lebt in Zukunft wovon, wenn alles, wie Sie haben gesagt, das große Versprechen war im Netz, alles ist umsonst?
Ach, also meine große Hoffnung, wenn ich mit der Hoffnung enden darf, ist, dass wir sagen, verstehen, dass der digitale Raum ein öffentlicher Raum ist, genau wie jede Piazza, genau wie jede Straße, und dass es darum geht, nach den Wildwestzeiten der Eroberung dieses Raumes durch die Konzerne, ihn für das Bürgertum, für die Gemeinschaft zurückzuerobern als öffentlichen Raum. Und ich bin eigentlich guter Dinge, wenn das gelingt und die Signale gehen in gute Richtung, weil wir alle die negativen Auswirkungen dieser Wildwestzeit erleben. Wenn das gelingt, werden wir auch Lösungen finden für Urheberrecht, für Datensicherheit und so weiter.
Ich danke Ihnen. Das war WDR 3 Forum. Sie hörten eine Aufzeichnung von der Leipziger Buchmesse und es ging bei uns heute um die schöne neue E-Book-Welt, um Dichtung, Digital, Schreiben und Lesen im Netz. Meine Gäste waren die Schriftsteller Elke Heinemann und Thomas Hettje, die Verlegerin und Autorin Nicola Richter und der Kulturwissenschaftler Stefan Poromka. Redaktion hatte Imke Wallefeld. Ich bin Manuela Reichert, wünsche Ihnen einen guten Abend und nachhören, wie gesagt, können Sie das Feature von Elke Heinemann im Netz unter wdr3.de. Bye, bye.